Ist dem Herrn. Lass uns Platz nehmen. Was, wer kann mich trennen von der Liebe des Herrn? Das ist von der Gottesseite. Aber manchmal haben wir den Eindruck, der liebe Gott hat uns vergessen. Der verreist oder der macht Urlaub oder der hat andere Dinge zu tun, die wichtiger sind als du und ich. So hat Gott mich vergessen. Mit diesem Gedanken will ich mich heute Morgen beschäftigen. Das bewegt mich, hat Gott uns aufgegeben, denn wenn ich höre, woanders ist Erweckung, woanders geschehen Zeichen und Wunder, und ich denke, und was ist bei uns? Was ist in Deutschland? Was ist in Europa? Oder wenn ich höre, irgendwo in Afrika oder in andere Länder der dritten Welt, da passiert so vieles, wie Gott Gebete hört, und was ist bei uns? Wenn ich so Bibel-TV angucke manchmal, da sind so Berichte und Reportagen von fernen Ländern, da zu denken, Mensch, ich muss auswandern, dorthin, wo was los ist. Aber wir sind hier und wir bleiben hier durch die Gnade Gottes. So, ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Themen. Am Mittwoch wird das Thema sein, kapituliere nicht. Gib dich nicht auf, gib andere Leute nicht auf, gib niemand auf. Denn Gott gibt uns nicht auf. Und das ist der Einstieg, die Predigt ist der Einstieg für Mittwoch wieder. Dann am Freitag werden wir über das Thema sprechen, lebe ein angstfreies Leben, erlebe geistliche Durchbrüche und höre auf Gott, die Stimme Gottes hören. Das werden so die Gedanken sein in den nächsten Tagen, die mich beschäftigen, die uns beschäftigen, wahrscheinlich bewegen die auch uns. So, ich habe eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, Gott hat uns lieb. Halleluja. Gott hat uns lieb. Er ist für uns, egal wie haben wir gesungen, egal, wenn alles gegen uns steht, der Teufel, die Natur, die Gesundheit, die Mittel, die Finanzen, egal was passiert, Gott ist für uns. So, das ist das Thema, die gute Nachricht. Und ich möchte heute etwas von dem, was mich bewegt, einfach weitergeben. Am Anfang für die Geschwister, die ich die Lose verteilt habe, da war ein Gedanke, was Gott mir gegeben hat. Gott hat zu Josua gesagt, ich lasse dich nicht fallen. Ich gebe dich nicht auf. Und an dem mache ich heute weiter. Gott lässt dich nicht fallen. Auch wenn du fällst, auch wenn du schwach wirst, auch wenn du versagst und wenn andere Menschen versagen. Gott lässt uns nicht fallen. Manchmal fallen wir nur, weil andere versagen. Aber Gott hat uns lieb. Wir haben ja gesungen, Gott ist gut und Gott ist ein Gott der Liebe. Wer mit Gott ernsthaft lebt und sich mit Glauben beschäftigt und den Glauben ernst nimmt und den Willen Gottes tun möchte und mit Gott in Gleichschritt gehen möchte und so weiter. Bei dem kommt so vieles andere los, da denkt man manchmal, der Teufel ist los. Wenn du dich zu Jesus bekennst, sagst plötzlich sind Stürme, irgendwie plötzlich so Wolkenbrüche und ja Erdbeben und Erschütterungen und so weiter. Du willst richtig leben, du willst gesund leben, du willst ja gut leben und kommt immer was dazwischen. Du wirst gestört. Alles, wenn der Teufel es nicht wollte, dass du glücklich bist, dass du fröhlich deine Straße ziehst und dass dir gut geht. Der Teufel ist ein Ungeheuer, der uns alles durcheinander bringen möchte. Er wittert in dir als ein Feind, als Widersacher. Und deshalb versucht er, dich klein zu machen, dich zu zerstören, dich zu ruinieren. Gib auf, sag deinem Gott Ade und wandere aus. Woanders ist mehr los. So, aber nur nebenbei, wer mit Gott geht, mit Jesus befreundet ist, weißt du, das ist dem Teufel gefährlich. Wenn du mit Jesus anfängst, ernst zu machen und so weiter, da versucht er mit allen Mitteln dich zu vernichten, mürbe zu machen, fertig zu machen, sag doch deinem Gott ab. Schau den Hiob an, an dieser Geschichte werde ich auch kurz streifen. Und er sieht so aus, als wenn Gott es zulassen würde. Du fragst dich, warum lässt der liebe Gott das alles in meinem Leben zu? Warum muss dies und jenes passieren? Warum muss ich so viel dulden und erdulden und ertragen? Manche Leute leben ein einfaches, easy life. Denen geht's glatt und prima und so weiter. Denk an diese Geschichte in Psalm 73. Da wird gesagt, ja, wenn ich die Gottlosen anschaue, die in keine Kirche gehen, die nicht beten, die nicht Bibel lesen, die nichts Gutes tun, die nur für sich leben, so als Egoisten, selbstsüchtige Menschen, denen geht's blendend. Und ich verzweifelte schier, sagt dieser Liederdichter, verzweifelte schier, als ich die Gottlosen sah, bis dann ans Ende ging, ans Eingemachte. Und dann sagte, dann sah ich, als ich dann zum Hause Gottes ging, nach Hause musste und so weiter, dann merkte ich, dass es ein Unterschied ist zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Es ist ein Unterschied. Satan möchte dich von Gott wegbringen. von dem Glauben, von der Liebe. Oder wenn er schon dich nicht wegbringen kann, dann versucht er was reinzuschieben, so ein Keil, was anderes, Ersatz, welcher Art auch immer. Er möchte dich unbedingt aus dem Paradies, dem Garten Eden vertreiben und dich irgendwo hinbringen, wo Wüste ist, wo Dornen und Disteln wachsen, wo nichts los ist. So, da möchte dich hinbringen. Du sollst weichen, du sollst dich zurückziehen, du sollst dich verstecken, du sollst niemand von Jesus was sagen. Die werden es sowieso dich nicht verstehen, sagt er dann. Und er redet dann so viel in dein Gehirn hinein. Und nun, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du entwaffnest den Teufel oder der Teufel entwaffnet dich. Entweder siegst du über ihn oder er siegt über dich. Wir haben zwei Möglichkeiten, zwei Dinge, die uns liegen. Entweder wir entmachten ihn und entwaffnen ihn oder er macht uns fertig. Er macht uns fertig finanziell, gesundheitlich, geistlich. Er möchte uns mit allen Mitteln ruinieren. Sag doch deinem Gott ab. Und du hast dann am Schluss irgendwann den Eindruck, der liebe Gott hat mich vergessen. Der liebt mich nicht mehr. Ich erlebe kein Wunder, keine Gebetserhörung. Werde nicht versorgt. Mir geht's schlecht gesundheitlich oder wie auch immer. Ich habe das nicht und so weiter. Ich habe keine Freude. An was soll man sich freuen? Verstehst du? Ich habe keinen Frieden. Und der Teufel möchte dir alles nehmen, was du erwirtschaftet, erarbeitet hast, erspart hast. Und ja, du sollst als Bettler in die Ewigkeit gehen. Das ist, was er vorhat mit dir. Wir kämpfen mit einem unsichtbaren Feind. Und das ist der Teufel. Paulus schreibt in 2. Korinther Kapitel 12, Vers 7, Satan schlägt mich mit Fäusten. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Der boxt. Der ringt mit dir. Er kämpft mit dir. Satan schlägt mich mit Fäusten. Da ist wirklich der Teufel los. Da ist wirklich der Teufel los. Und er erzählt dann weiter von den frommen Juden. Die frommen Juden haben sich gegen ihn verschworen. In Apostelgeschichte 24, Vers 5, da heißt es, dieser Mann, dieser Saul von Tarsus, das ist eine Pest. Eine Pest, weißt du, was eine Pest ist? Das Schlimmste, was es überhaupt gibt an Krankheiten. Sterben alle Leute weg. Das ist eine Pest, ein Unruhestifter ist er, ein Redensführer dieser von der Nazarener-Sekte, dieser Saul von Tarsus. Kennst du sowas, dass die Leute dich als Pest bezeichnen? Als den Abschaum hier, als Unruhestifter, alles durcheinander bringen? Der Sturm tobt. Der Sturm tobt um uns, Geschwister, und zwar um jeden Einzelnen. Da ist keiner ausgenommen, da ist keiner wird verschont. In der Endzeit, wenn die Zeit nicht verkürzt werden würde, würde kein Mensch selig werden. So steht es in der Bibel. Deshalb läuft die Zeit so schnell dahin. Wie schnell ist 2017 vergangen? Und wir sind bald bei 2019. Der Sturm tobt. Und ich denke nur an die Geschichte. Jesus sagt seinen Jüngern, und die gehorchen, sind treu dem Herrn, lass uns rüberfahren auf die andere Seite von See Genezareth. Verstehst du? Lass uns rüberfahren auf die andere Seite. Und die fahren los, ist alles schön, der Himmel blau, die Sonne scheint, alle sind glücklich, und wir fahren rüber, wir haben dort noch einen Auftrag vom Herrn. Und mittendrin auf dem See entsteht ein Orkan, ein Tsunami, oder was auch immer ist, die werden erschüttert. Die haben den Willen Gottes getan. Der Heiland ist dabei. Weißt du, wenn sie nicht Jesus mitgenommen hätten, dann hätte ich eine tolle Erklärung. Ja, die haben Jesus nicht mitgenommen. Aber Jesus war mit im Boot. Sie haben Jesus gehorcht. Sie haben das getan, was Jesus ihnen gesagt hat. Lass uns rüberfahren. Sie waren gehorsam. Und du gehorchst dem Heiland. Und da passiert so viel Ungeschicktes, so viel Unerwartetes. Plötzlich dieser Sturm. Und wir verzweifelten und verzagten. Und wir ruderten gegen den Sturm. Und es wird nichts. Ist es nichts passiert, es ging nicht besser, es ging nicht vorwärts. Und dann gehen sie zum Heiland. Heiland, Heiland, siehst du nicht, Meister, wie wir verderben? Du siehst also, das ist der christliche Glaube, kurz vorm Ersticken, kurz vor dem Verderben. Nicht nur Halleluja, Lob und Dank, der Herr ist gut. Und Gott ist gut. Aber du siehst, wo wir hineinkommen, wenn wir Gott vertrauen. Manchmal glaubt man, man hat geistlich eine Ebbe. Da ist alles, das Grundwasser ist abgesunken. Es ist alles so still, alles so ruhig. Niemand denkt an mich und niemand kümmert sich um mich. Niemand fragt nach mir. Weißt, da denkst du, was ist mit mir los? Bin ich wirklich so komisch? Bin ich eine Pest? Habe ich eine ansteckende Krankheit? So reden sie von Paulus. Paulus ist eine Pest für die Menschheit. Alles so still. Und in der Offenbarung lesen wir, weißt du, dreimal lese ich in der Offenbarung der Apokalypse, im letzten Buch der Bibel, und es war eine große Stille. Eine große Stille. Weißt du, da denkst du, der liebe Gott ist ausgewandert. Der ist abgetreten vom Thron, der hat die Regierung abgegeben, der Teufel ist jetzt der Herr. Und es war eine große Stille. Lass es mal zergehen, diese große Stille. Kein Wunder, kein Zeichen, kein Blitz, kein Donner, keine Trompete, keine Zornschale, weder Gutes noch Schlechtes, eine große Stille. Und manchmal stehen wir da passiert gar nichts, weder im Guten noch im Schlechten. Was auch immer ist, ist oft erdrückend. Wo ist der liebe Gott? Und wo ist der Teufel? Gott lässt dich in Ruhe und der Teufel lässt dich in Ruhe. Eine große Stille. Achtung, wir sind umzingelt von unsichtbaren Mächten. Weder Hohes noch Tiefes haben wir gesungen. Noch irgendeine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe. Auch nicht diese große Stille. Weißt, normalerweise Lärm, ich verstehe, Krach, Donner, Blitz und all diese Zornschalen, was wir in der Apokalypse lesen, das könnte mich von Gott trennen. Aber diese große Stille, das war eine große Stille. Und du siehst, da ist nichts da. Ich bete, passiert nichts. Ich faste, passiert auch nichts. Ich gebe, kommt nichts zurück. Du spürst nichts, eine große Stille. Du kommst dir vor wie blockiert, abgeschnitten, Blackout. Da ist nichts da. Ich möchte nur beschreiben, so empfinden viele Christen. Ich möchte hier auch ein Stück Seelsorge weiter vermitteln. Wir empfinden manchmal, wo ist Gott? Wo ist die Liebe Gottes? Ja, mir geht's nicht schlecht, aber die Liebe Gottes, was ist das eigentlich? Bin so weit weg irgendwie vom Himmel. Vieles, was du tust, ist nur noch Zwangsritual. Ja, ich gehe in die Gemeinde, ich gebe, ich bete, ich unterstütze das Reich Gottes. Ich gebe mein Zeugnis. Ich übe Liebe, bin nicht böse, macht niemand was Böses. Aber kein Feedback. Kein Feedback. Du tust es, weil du nichts anderes kannst, weil dir nichts anderes übrig bleibt. Und weil du nicht woanders hin kannst, verstehst? So vieles. Wo soll ich hinfliehen, Gott? Eine große Stille war da. Du glaubst wirklich im Ernst, Gott hat nicht vergessen. Ich kenne solche Phasen in meinem Leben, dass du da stehst und betest und betest und betest und das ist kein Durchbruch. Du hältst an am Gebet. Ich habe eine gute Nachricht. Und diese gute Nachricht ist, Gott hat dich lieb, auch wenn es ganz still ist. Amen. Wenn es ganz still ist, wenn sich nichts bewegt, du bist in den Augen Gottes wertvoll. Sehr wertvoll. Du bist eine Perle in den Augen Gottes. Ja. Oder ein Diamant. Du bist ein Diamant in den Augen Gottes. Aber weißt du, was ein Diamant ist? Ein Rohling. Jedes Mal, wenn ich mit einer Gruppe nach Israel gefahren bin, da war im Programm, als Pflichtprogramm, dass man in der Diamantenschleiferei drin war. Man musste sich angucken, wie der Israelis Diamantenschleifen, Südafrika und Israel, die handeln ja sehr stark mit Diamanten. Da darfst du zugucken, wie so Diamanten geschliffen werden, unter der Lupe, Mikroskop. Da werden diese Diamanten bis zum Hochglanz gebracht, zum Strahlen gebracht. Bis ins Detail, bis ins Genaueste, so werden Diamanten geschliffen. Manchmal sogar ganz kleine Steinchen mit der Pinzette, so ein kleiner Diamant, der dann irgendwo im Ring eingesetzt wird. Und dann heißt es, sie können diesen Ring kaufen, die möchten ja Geschäfte machen. Diamantenschleiferei. Mich hat das immer wieder fasziniert, auch wenn es Routine war, wie gründlich sie arbeiten, wie genau sie arbeiten, bis ins Detail. Diamanten. Das kann nur der Fachmann schleifen. Und das ist das Schweigen Gottes. Weißt du, du bist ein Rohling. Irgendwo in Südafrika hat man dich ausgebuddelt und nach Israel gebracht. Und jetzt sollst du bearbeitet werden. Und das macht uns oft Angst. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Steine sprechen können, und in den Steinen ist auch Leben drin. Auch die Steine haben eine Botschaft. Wenn die reden könnten, oh, was passiert jetzt mit mir? Ich werde jetzt geschliffen und geschliffen und geschliffen. Da bleibt von mir bald nichts mehr übrig. Aber wir brauchen diese gründliche Bearbeitung vom Herrn. Und das ist so komisch, so still. Weißt du, das macht uns zu schaffen manchmal, wenn wir so vom Herrn geschliffen werden, poliert werden. Und diese Diamanten werden nicht nur geschliffen, sie werden auch poliert, auf Hochglanz gebracht. Die Natur, die kann dich nicht bearbeiten. Da liegst du als Klotz, als Klumpen, Jahrtausende im Boden, musst diesen ganzen atmosphärischen Druck ertragen, was da dort passiert. So als Wildling, als Nothing, dort liegst du im Boden, bis dich jemand entdeckt, ein Diamant. Nur der Meister kann dich schleifen, bis du leuchtest und strahlst. Nur der Meister. Und deshalb, hab keine Angst, wenn du jetzt geborgen worden bist, aus irgendwie rausgeholt worden bist, aus diesem ganzen Dreckhaufen, aus dieser Welt, aus dieser Verlorenheit, aus dieser Baugrube, aus diesem Durcheinander. Denk nicht, es stimmt mit mir was nicht. Ich bin am falschen Platz. Du kommst jetzt in die Werkstatt Gottes. Und so Stück für Stück wirst du bearbeitet. Und es interessant war, was sie dort uns gezeigt haben, das vergesse ich nie, ein großer Diamant, unbezahlbar, das war es noch als Ausstellungsstück, und dann so kleine Splitterchen, Kristalle. Weißt du, es gibt große und kleine Diamanten, und die Frage ist, was für ein Diamant ist wertvoll? Gewiss, der große ist wertvoller als der kleine, oder die kleine ist der kleine Splitter, aber das Wertvollste ist das bearbeitete Diamant, dieser bearbeitete Diamant. So, Gott lässt dich nicht hängen, Gott lässt dich nicht fallen, Gott lässt dich nicht abstürzen und er gibt dich nicht auf, er bearbeitet mit der Pinzette. Also das erlebe ich immer wieder. In all diesen Jahren habe ich erlebt, Gott fängt an uns zu arbeiten, da frage ich, Herr, bitte nicht so viel, nicht so schnell, langsam. Da frage ich manchmal, warum hört Gott nicht mein Gebet, warum hilft er mir nicht? Ich werde qualifiziert, wenn ich die Weite und die Ferne Gottes erlebe, weißt du, so weit weg, Gott ist nicht weit weg. Wir bilden uns nur das nur ein, wir reden uns das ein. Gott ist näher als die Luft, die wir atmen, er ist in uns. Aber diese Bearbeitung Gottes, warum passiert bei mir nichts? Weißt du, ich bin manchmal neidisch. Und du darfst neidisch sein, ein Stück weit. Neidisch auf die vielen Gotteskinder, wo du hörst, da erzählen sie, dort hat Gott ein Wunder getan. Ich lebe in der Lobpreisstraße, Halleluja, ich danke Gott und das fällt mir alles so zu. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und es wird euch alles zufallen. Aber bei mir, bei dir, bei uns, was ist mit uns los? Weißt du, warum passiert bei uns so wenig? Warum bleibt bei mir alles so beim Alten? Es macht keinen Ruck. Es geht nicht vorwärts. Vergiss nicht. Auch wenn Gott schweigt, ist er in der Arbeit. Da macht er halt was anderes. Gott ist immer aktiv. Gott ist nicht passiv. Denn der Hüter Israels schläft noch schlummert. Der macht auch keine Pause. Und wenn du manchmal denkst, guck mal, ich liege im Krankenhaus im Bett, kann nur die Decke angucken. Die haben nicht richtig gestrichen. Oder die haben was falsch gemacht. Verstehst du? Oder da findest du so Kleinigkeiten in der Decke, aber ist das wirklich alles, ist der Sinn meines Lebens, so dahin zu vegetieren? Aber ich sage dir eines, auch diese Pausen, Selah steht in den Psalmen immer wieder, Selah, das ist, man kann das Wort Selah nicht erklären, was das Selah bedeutet. Es ist Luft holen, sowas, wie eine kleine Pause. Es bleibt alles beim Alten. Warum geht es den Gottlosen so gut? Wenn Gott mal schweigt, und ich sage jetzt noch ein paar Wahrheiten, was ich persönlich erlebt habe. Das ist meine, ja, ich plaudere aus der Schule. Wenn Gott mal schweigt, da schnattert der Teufel dazwischen. Wenn Gott schweigt, dann hörst du Leute, hast es gehört, hast es gesehen, hast es gemerkt. Da schnattert der Teufel dazwischen und erzählt dir dubiose Sachen. Du warst Gott ungehorsam, Hiob. Du hast falsche Prioritäten in deinem Leben gesetzt, du glaubst nicht richtig, dann würdest du besser springen, hast du wenig Sport getrieben in deinem Leben oder hast zu wenig von dem und dem gegessen, dir fehlen die Vitamine oder du bist nicht radikal in deinem Willen, in deinen Entscheidungen, du nimmst Silvester dir so viel vor und am 15. Januar ist schon alles vergessen. Und dann beginnst du zu zweifeln. Zuerst beginnst du an dir selbst zu zweifeln, dann beginnst du an die anderen Leute zu zweifeln und zuletzt zweifelst du sogar an dem lieben Gott. Oh Herr, wärst du hier gewesen, sagt die Martha zum Herrn Jesus, wäre mein Bruder Lazarus nicht gestorben. Aber wo warst denn du? Du hast gepennt. Entschuldigung. Und so reden wir manchmal mit Gott. Gott, weißt du, wir werden das nie öffentlich in der Gemeinde sagen. Das kann sich nur der Pastor Matthäus vielleicht erlauben, solche Schnitzer. Aber wie gesagt, Gott, wo warst du? Martha sagt klipp und klar, Herr, wo warst du, als mein Bruder Fieber hatte, als wir dich gerufen haben? Wir haben dich noch rechtzeitig gerufen. Wir haben nicht zu spät gerufen. Wir haben einen Fax rübergeschickt, eine Mail, eine SMS. Und du bist nicht gekommen. Im Gegenteil, du hast dich noch hingesetzt und Pause gemacht und dich da erholt. Und hast nur gesagt, der Junge schläft. Du beginnst an Gott zu zweifeln. Da ist kein Wind, keine Brise, gar nichts, passiert nichts. Es geht nicht vorwärts und geht nicht rückwärts. Weißt du, wir möchten alles schnell, 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 schnell. So, Fast Food. Ganz schnell noch. Kaum bestellt, schon geliefert. Ja. Und wenn es nicht sofort kommt, dann sind wir gleich frustriert. Gottes Mühlen waren langsam, aber trefflich fein. Ich will nur ein paar Gedanken hier in den Raum stellen, dass wir uns drüber nachdenken. Weißt du, Gott lässt uns manchmal hängen. Er sieht so aus, aber das ist nicht wahr. Aber er sieht so aus, als wenn du hängen würdest irgendwo, da hängst du an einem Ast und wammelst da vor dir hin. Verstehst du, was ich meine? Jetzt muss die Frucht reifen. Eine Woche, zwei Wochen. Herr, wie lange muss ich hier hängen? Ja, bis der Gärtner kommt und dich pflückt. Bis die Zeit reif ist, bis du abgeholt wirst. Weißt du, wir möchten immer ganz schnell, gleich sofort, so Bilderbuchkarriere, irgendwo bekehrt. Ich werde nie vergessen, drüben am Leopoldplatz hat sich ein älterer Herr bekehrt, war Yogalehrer vom Beruf, ist Christ geworden. Dann kommt er gleich nach ein paar Tagen. Und wie wird man bei euch Ältester? Das weiß ich noch wie heute. Wie wird man bei euch Ältester, verstehst du? Wie wird man Pastor? Wie wird man Evangelist? Wie wird man Bischof? Es muss ganz schnell gehen, so bekehrt, grün hinter die Ohren noch. Wie wird man ein Missionar? Und so viele rennen in die Mission und sind gar nicht vorbereitet für die Mission. Ich kenne solche Leute. Viele möchten gern für Gott was tun. In Heilbronn habe ich ein Ehepaar gehabt. Da sagten sie, jetzt sind wir ein paar Jahre gläubig, wir gehen in die Mission nach Brasilien. Und die gingen nach Brasilien. Du, und was sie dort erlebt haben, das war Katastrophe. Die haben das gar nicht ausgehalten. Da wohnen sie und leben sie irgendwo in einer Hütte. Und plötzlich liegt die Frau im Bett und sie sieht von oben eine Schlange kommt runter. Verstehst du, Brasilien ist nicht Paradies im Dschungel, irgendwo am Amazonas. Dort waren sie. Und dann haben sie das Haus sofort gekündigt, haben sie eine Hütte sich gemietet auf Pfähle. Und in dieser Hütte, und plötzlich hören sie unter der Hütte, das sind Krokodile, Wildschweine, da ist die Hölle los. Verstehst du? Du kannst hingehen, wie du willst, du kannst hinrennen. Man muss vorbereitet werden als Missionar, als Diener Gottes in der Wüste oder irgendwo im Dschungel, im Gebirge. Bist du wirklich vorbereitet für die Arbeit Gottes? Deshalb, die sind nach Hause und erst zu Hause mussten sie zuerst mal vieles noch lernen und abhaken und erledigen. Werde nicht überrascht. Verliere nicht die Kontrolle und sag nicht, ja Gott kann mich nicht gebrauchen. Doch, Gott kann dich schon sehr gut gebrauchen. Er kann jeden gebrauchen. Er konnte sogar den Judas gebrauchen, den Judas mitgenommen, weil er sonst niemand anders gefunden hat. Der Herr kann jeden gebrauchen, meine lieben Brüder und Schwestern. Aber es braucht seine Zeit. Nicht alle lassen sich gebrauchen. Deshalb, wenn du mal so irgendwann mal hängst, denk nicht, das ist jetzt Leerlauf, verlorene Zeit. Alles ist so sinnlos und zwecklos. Der Feind wartet nur darauf. Und das ist dein Test, deine Prüfung. Wie verhältst du dich in Pausen, im Leerlauf? Wenn nichts läuft, wenn nichts passiert. Da testet Gott. Was sagst du? Ach komm, es hat alles keinen Wert, wir gehen weiter. Suchen wir uns was anderes, eine andere Gemeinde, andere Mission oder was auch immer ist. Du wartest auf was Besonderes, aber das Besondere kommt nicht. Und deshalb ist jeder Tag was Besonderes, aber nicht das Besondere. Jeden Tag ist eine Möglichkeit Gottes. Und der Teufel wartet auf die schwache Stunde, diesen schwachen Moment in deinem Leben, wo du so ein bisschen so ausschweifst oder nicht aufpasst. Und dann schnappt er zu, wo du leichtfertig wirst und leichtsinnig wirst. Und dann isoliert er dich Und da siehst du es, das habe ich dir schon gesagt, das kannst du noch nachlesen in jedem Buch. Weißt du, er möchte dich unbedingt mit allen Mitteln von deiner Bestimmung trennen und wegbringen. Deshalb, gib dich nicht auf, wird das Thema sein am Mittwoch. Kapituliere nicht, auch wenn du nichts spürst, auch wenn ich nichts spüre und fühle von deiner Macht, dennoch bleibst du mein Gott, sagte dieser Psalmist. Dennoch, du bist nicht nur dann getrennt, wenn du isoliert bist, sondern abgeschnitten. Plötzlich, so langsam, die Isolation beginnt langsam und kontinuierlich. Du fällst nicht sofort vom Glauben ab. Keiner ist sofort abgefallen. Der verlorene Sohn ist auch nicht abgefallen vom Vater. Weißt du, da ein bisschen Spaß und dort ein Stückchen Vergnügen. Und er suchte das Leben. Der verlorene Sohn ging verloren, weil er das Leben suchte. So bekommt der Teufel dich weg vom Vaterhaus Gottes. Stück für Stück. Oder die Frau, die war leichtsinnig und leichtfertig. Sie hat auf ihren Groschen nicht aufgepasst. Ach, ich habe noch genug davon in der Tasche. Und so ist dieser Groschen verloren gegangen. Auch das Schäfchen, das verlorene Schaf, geht nicht verloren. Kein Mensch will verloren gehen. Aber es geschieht so schrittweise, etappenweise, Stück für Stück. Das ist gut. Probier mal das. Hier, eine gute Medizin. Der Teufel ist ein Spalter, ein Trenner. Der bringt uns von Gott weg. Das ist sein erstes Ziel, sein Hauptziel. Sobald Gott mal schweigt und stille ist, nichts sagt und du nichts mehr hörst, schon wochenlang hat der liebe Gott nicht zu mir gesprochen. Und du denkst, ja, der redet überhaupt nicht mehr mit mir. Der hat kein Interesse an mir. Ich höre hunderte von Predigten. Ich höre, was weiß ich, Fernsehprogramme. Aber das spricht mich nichts an. Kennst du sowas? Ja, das ist wunderbar. Was die sagen, das stimmt. Das ist alles die Wahrheit. Und mit der Zeit ist es so still um dich, dann fängt der Teufel, der Löwe, Satan, beginnt zu brüllen. Bringt dich durcheinander. Verlierst den Überblick. Bleibst unbefriedigt. Ist das wirklich alles? Und diese Frage stellst du dich dann als Christ. Ist das wirklich alles, was ich da gewollt habe, was ich gesucht habe? Und dann zerstörst du dein kleines Glück, weil es so still und dunkel ist. Komm, wir probieren mal was anderes. Wir gehen mal in die Esoterik, im Spiritismus, in der Magie oder in anderen Religionen. Probieren wir mal mit anderen Religionen. Immer wenn es still wird, beginnt die Verführung, das Verderben. Und du beginnst irgendwie nach neue Schritte, nach neue Möglichkeiten zu suchen. Wir suchen nicht den Fehler bei uns, den suchen wir immer bei den anderen. Die anderen sind alle verkehrt. Die anderen stehen alle auf dem Kopf. Die anderen machen nur Fehler. Nur die anderen. Und dann beginnst du Fehler zu machen, das merkst du gar nicht mehr, dass du Fehler machst, dass du plötzlich am Schweinetrock da bei diesem Bauern gelandet bist. Und du kommst dir vor, Gott hat mich vergessen, der hat mich verlassen. Der Vater ist so weit weg und ich leide Hunger. Ich sehne mich nach Liebe, ich sehne mich nach Verständnis, ich sehne mich nach Freude. Aber wo ist der Vater? Bei uns zu Hause, da wurde gut aufgetischt, hat er sich vorgestellt. Und hier, ich kämpfe gegen die Wand, ich bete gegen die Wand. Herr, hilf, lass ein Wunder geschehen. Und im Gegenteil, statt das Wunder geschieht, wird es immer schlimmer. Du sinkst immer tiefer und fragst dich, was ist mit Gott passiert? Gott lässt dich nicht fallen. Das ist die Botschaft als Ganzes. Du hast Kämpfe. Du hast nicht nur Kampf gegen einen König. Josua hat Kämpfe gehabt gegen 5 Könige. Verstehst? Es reicht nicht, dass du nur ein Problem hast. Du hast gleich 5 Probleme. Wenn du ein Problem mal hast, kommt das nächste Problem gleich dazu. Gott hat dich nur für einen Moment vergessen. Es war eine große Stille. Aber in dieser Stille wurden Vorbereitungen getroffen für den großen Kampf des Glaubens. Es war eine große Stille in der Offenbarung. Gott zieht sich für einen Augenblick zurück. Das ist eine interessante Passage. Da sind 2 Rabbiner und unterhalten sich über Gott und die Welt und den Teufel. Und dann fragt der eine Rabbiner den anderen, Rabbiner, kannst du mir sagen, wo war der Teufel, als die Kinder Israel durch das Rote Meer gezogen sind? Puh, weiß ich nicht, wo der gewesen ist. Wo war der Teufel?
Und dann sagt der andere Rabbiner, ich denke, denn Hiob und die Kinder Israel, wo sie durch das Rote Meer gezogen sind, ist fast zeitgleich die Geschichte. Denn Hiob weiß nichts von Israel und Israel weiß nichts vom Hiob. Ach, ich weiß. Der Teufel war so mit dem Hiob beschäftigt, dass er keine Zeit hatte für die Kinder Israel. Und verstehst, das auch, kann auch sein, dass der Herr sich mit irgendetwas anderem, mit der Weltpolitik, mit Deutschland oder Amerika oder Russland oder China beschäftigt ist, dass er gar keine Zeit hat, sich jetzt gerade mit dir und mit mir und mit uns zu beschäftigen. Kann auch sein, warum denn nicht? Gott ist ja allwissend, allmächtig, er könnte es, aber manchmal lässt Gott uns auch manchmal zappeln. Gott, warum hast du mich vergessen? Wo warst du? Wo bist du? Weißt du, wenn Gott sich für einen Augenblick zurückzieht, und das passiert öfters im Leben eines Christen, auch Jesus hat sich öfters zurückgezogen. Als er hörte, Johannes der Täufer ist enthauptet worden, hat er sich zurückgezogen. Passiert auch keine Wunder und keine Zeichen. Ich muss ihm weiter vertrauen, ob was passiert oder nicht passiert. Ich bin ein Kind Gottes, einfach ob was geht oder nicht geht. Ob ich etwas spüre oder nicht spüre. Ich bin Mensch und ich bleibe Mensch bis zum Schluss meines Lebens. So, und ich muss einfach weiter dem Herrn vertrauen, dass er mich liebt. Auch wenn ich jetzt verreist bin und wenn er verreist ist. Die Liebe Gottes ist da. Ich bin sein Kind. Und der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis, egal wo ich bin. Du bist ein Kind Gottes. Meinem Geist. Der Heilige Geist gibt Zeugnis meinem Geist. Deinem Geist. Da muss nicht der Pastor sagen, jetzt bist du Kind Gottes, du gehörst dem Herrn, du bist in seine Hand eingraviert und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Nein, der Heilige Geist muss deinem Geist sagen, du gehst nicht verloren. Gott hat dich lieb. Gott hat dich bei deinem Namen gerufen und du gehörst ihm. Und er arbeitet an dir. Er lässt dich nicht fallen. Er gibt dich nicht einfach so auf. In 2. Chroniker, Kapitel 32, Vers 31. Gott hat, ja, es sah so aus, Hiskia, du wirst sterben. Das hat der Prophet voller Autorität gesagt. Bestelle dein Haus. Schließ einen Vertrag, dass du das alles geordnet hast, was alles noch zu ordnen ist. Und so weiter. Aber dieser Hiskia war noch nicht so weit. Der hat noch so viel vorgehabt. Das Leben voller Visionen und Träume. Und jetzt muss ich sterben, mittendrin in der Arbeit. Und er dreht sich zur Wand, das ist mir so groß geworden, zur Wand, da ist nichts da, da passiert gar nichts, da läuft gar nichts. Und er weinte bitterlich. Gott, du kannst mich doch nicht aufgeben. Du kannst mich nicht fallen lassen. Du kannst mich nicht aus halb erledigten Dingen rausholen und dass ich dir für dich, für deine Sache eine Ruine zurücklasse. Das ist nicht möglich. Herr, du siehst, ich hab vor, ich wollte, aber es läuft nichts. Und der Prophet ist noch nicht einmal draußen im Hof. Dann sagt der Herr, Jesaja, geh mal schnell zurück und sag dem Hiskia, ich verlängere dein Leben um 15 Jahre. Gott will dein Leben verlängern. Und es sieht aber so aus, Gott hat dich aufgegeben. Weißt du, wir brauchen solche Momente, wo wir uns richtig blöd vorkommen, aufgegeben vorkommen, ruiniert vorkommen, verloren vorkommen, bis wir wieder uns neu aufrappeln und sagen, nein Gott, du bist ein treuer Gott. Du lässt die Deinen nicht fallen. Du vergisst die Deinen nicht. Kann eine Mutter ihr Kind vergessen? Das kann sie, wenn sie eine böse Rabenmutter ist. Aber Gott sagt, selbst wenn eine Mutter dich vergisst, ich will dich nicht vergessen. Und ich will dich nicht hängen lassen. Ich gebe dich nicht auf und ich bringe dich durch. Wenn deine Mutter sich nicht um dich kümmern, ich werde dafür sorgen, dass sich andere um dich kümmern. Wir haben in der Gemeinde drüben am Leopoldplatz so einen kleinen Bruder gehabt. Der war klein. Und ich habe oft gefragt, warum ist er so klein geworden? Warum ist er nicht größer geworden? Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Hermann hieß er. Hermann hieß er, genau. Und der Hermann, und er hat mir seine Geschichte erzählt, wie der, als er zu uns kam, im Saarland irgendwo. Er wurde geboren, gleich nach dem Krieg. Und die Mutter wollte das Kind gar nicht haben, in Zeitungspapier eingewickelt, unter dem Tisch haben sie ihn gelegt. Und da geht eine Krankenschwester vorbei und sieht die kleine Füßchen, holt diesen Hermann raus und den peppelt ihn hoch, so als Findelkind. Verstehst du? Gott findet uns, selbst wenn deine Mutter dich aufgibt, Gott gibt dich nicht auf. Halleluja. Gott ist ein Gott der Liebe. Irgendjemand findet dich und die Tanten, die Krankenschwestern, die haben den Hermann aufgepäppelt. Und er kam zurecht. Der ist über 70 geworden, glaube ich, oder noch älter. Verstehst du? Ist hier erst im Frieden heimgegangen. Das ist die Liebe Gottes. Gott gibt einen nicht auf. Bis zum Schluss, ich will dich mit meinen Augen leiten, hat der Herr gesagt. Ich will dich nicht vergessen. Also, wir denken, uns beobachtet niemand. Geh noch in irgendein Wartezimmer. Da sind überall Kameras, da so schwarze Kugeln da irgendwo an der Decke. Du wirst genau beobachtet. Im Wartezimmer oder wo auch immer ist, wie du reagierst, was für Zeitschriften du zur Hand nimmst und was du liest. Du wirst genau beobachtet heutzutage. Gott kennt dich. Und weißt, wenn schon die Technik soweit ist, Gesichtserkennung und all das Mögliche, was man hier alles erleben kann bei diesen Überwachungssystemen. Gott kennt dich. Gott hat Gesichtserkennung. Ach, das ist der Matutis. Ach, das ist der und der oder die und der. Gott hat dich nicht vergessen. Hiskia, Gott hat dich nicht vergessen. Du bist zwar ein Spielball der Mächte, des Schicksals, des Zufalls, der Umstände, was auch immer sein mag. Und du siehst vielleicht dein Leben, ich bin nur betrogen, nur lackiert, nur ja, hingeschmissen, in Zeitungspapier eingewickelt und irgendwo in einem Tisch gelegt. Du kommst vor, keiner will mich, keiner braucht mich, keiner liebt mich. Aber das Schöne am Hermann war, er wusste, Gott hat mich lieb. Der war so glücklich, der war so glücklich. Gott hat mich lieb. Die Menschen geben mich auf, die Christen geben mich auf, aber Gott hat mich lieb. Und Gott sagt, ich liebe dich, ich werde dich nicht verlassen. Ich werde nicht von deiner Seite weichen. Mit meinen Augen leite ich dich. Du wirst genau beobachtet, jeder Schritt, jeder Angriff, jede Reaktion, jedes Wort wird festgehalten. Jede Entscheidung, die du triffst. Und Gott weiß, warum du die oder jene Entscheidung so und so triffst. Und wenn du das nicht verstehst, Gott sieht mich, Gott kennt mich, Gott ist mit mir, Gott liebt mich. Wenn du das nicht begreifst und der Teufel dir vorgaukelt und erzählt und ja, keiner liebt dich, keiner versteht dich, dich hat niemand gewollt, du bist unnötig auf diesem Planeten Erde. Verstehst du? Keiner liebt dich. Dann kriegst du Depressionen. Und das ist, warum viele Menschen Depressionen haben. Da gehst du durch die Hölle. Keiner mag mich, keiner versteht mich. Ich bin nicht gewollt. Hätte doch meine Mutter mich lieber abgetrieben. Verstehst? So denkst du vielleicht oft von deinem Leben. Wäre ich bloß nicht geboren. Verflucht sei der Tag meiner Geburt, hat der Hiob gesagt oder der Prophet Jeremia. Mir bleibt nichts erspart. Hat Gott mich vergessen? Nein. Gott liebt dich. Gerade die vergessenen Menschen sind von Gott ganz besonders geliebt. Die, die niemand haben, die haben jetzt Gott als den Vater. Ich will dir sagen, was ich gelernt habe in all diesen Jahren meines Lebens. Ich muss mein Leben weiterleben, ob mir es gefällt oder nicht. Ob die Menschen mich mögen oder nicht. Ich muss weiter meine Arbeit tun. Aber ich weiß, Gott mag mich. Und zwar, weißt du, wie Gott mich mag? Mit Haut und Haaren. Er mag mich. Er mag mich. Weißt du, auch wenn die Zeit stillsteht und nichts passiert. Stell dir mal vor, 70 Jahre lebst du auf diesem Planeten und da passiert gar nichts. Du bist nicht umsonst und unnötig auf dieser Welt. Du hast einen Sinn. Dein Leben hat einen Sinn. Der Teufel gaukelt dir vor, dein Leben hat keinen Sinn. Hättest du nur das Beruf gelernt, hättest das gemacht, wärst dort und dort hingegangen, hättest das und das unternommen, hättest was unterstützt, mitgemacht, mitgewirkt. Nein. Gott lässt 70 Jahre so was an deinem Leben vorbeirauschen. Nichts Positives. Im Gegenteil, du bist ein Räuber geworden, ein Dieb, Mörder. Herr, oh bitte hör doch auf. Gott hat für jeden Menschen einen Auftrag. Auch für die Bösen. Ärgernisse müssen kommen, hat der Herr zum Judas gesagt. Weißt du, der Judas ist eine ganz besondere Spezie. Ärgernisse müssen kommen, aber weh den Menschen, durch wen sie kommen. Ohne Judas wäre Jesus nie Jesus geworden. Da, denk drüber nach. Hättest du und ich keine Erlösung. Und jeder ist wichtig. Und der Herr hat den Judas erwählt, dem Herrn, der Herr hat sogar dem Judas noch einen besonderen Auftrag gegeben. War der Judas umsonst? Wenn ich so die Aposteln höre und ihre Predigten höre, die sagen kein einziges böses, negatives Wort über Judas. Der Judas, denk an diesen Mann da, diesen Verräter. Nein, sie haben nur jemand anders an seine Stelle gewählt, diesen Matthias. Die Welt geht weiter, das Leben geht weiter. Auch wenn bei dir nichts passiert oder sogar viel passiert, auch wenn du nichts auslöst, das Leben geht weiter. In aller Liebe, das Leben geht weiter. Im Psalm 29, Vers 10, Gott bleibt König, Gott sitzt im Regiment und er bestimmt diese Schachfiguren, was gespielt und wie gespielt wird. Gott ist mit mir. Und ich sage dir eine Wahrheit, auch wenn ich nichts höre von Gott, auch wenn ich Gott nicht verstehe, auch wenn ich seine Sprache nicht kenne. Gott spricht nicht Deutsch, glaube ich das. Gott spricht auch nicht Englisch, auch nicht Hebräisch. Also, er redet zu mir vielleicht nicht. Lass doch stehen. Bleibe einfach ruhig. Gerade nicht in Panik. Ich will dich beruhigen. Nicht Trostpflaster verteilen, nein. Ich will dich beruhigen. Bleibe ruhig, wenn du auch nichts hörst und spürst von der Liebe Gottes. Werde nicht nervös. Sag du wenigstens, wenn er dir nichts sagt, sag du ihm wieder. Sag einfach, Vater, ich liebe dich, Vater, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich. Gott sagte zu Moses, als sie verzweifelten, als sie in diesem Engpass waren, als sie vor dem Roten Meer standen, sagt er, plärrt nicht, heult nicht, klagt nicht, rennt nicht, zittert nicht, bebt nicht. Seid stille. Es war eine große Stille. Lese ich, seid stille. Lass mich arbeiten. Seid stille. Ich will für euch streiten. Ich will mich um euch kümmern. Ich will für euch da sein. Ich will euer Schicksal in meine Hand nehmen. Weißt du, er macht das Beste, was er kann. Sei ruhig. Wir sollten wissen, lass mich denken, was ich denken will. Und denk auch du, was du denken willst. Lass uns mal ein Stück Moslems sein. Weißt du, der Moslem sagt, Gott hat's gewollt. Der Allah will's. Der Allah will's. So der Allah will's, verstehst du? Immer wieder sagen mit den Moslems, diese Ergebenheit, das fehlt uns Christen, dass wir einfach uns Gott so ergeben, der Herr will es. Dein Wille geschehe. Werde ein Moslem. Dein Wille geschehe, so soll es geschehen. Gott hat dich lieb. Gott hat dich lieb, auch wenn du weit weg von ihm bist. Gott hat dich nicht vergessen. Moses, Gott hat dich nicht vergessen in der Wüste dort 40 Jahre. Treibst du dich schon rum, er hat dich nicht vergessen. Auch wenn du nicht viel von Gott hörst und nichts Besonderes erlebst und was auch immer ist, du bist in der Hand Gottes von der ersten Stunde der Empfängnis bis zu deiner Todesstunde. Du kannst Gott gar nicht weglaufen, selbst wenn du wolltest. Ich will dir helfen, es zu verstehen und ich versuche für mich, das zu verstehen. Du durchläufst in deinem Leben so viele verschiedene Lebensphasen. Weißt du, und du denkst, ja, was ist das, warum bin ich da, wer hat mich gerufen? Oft kommst du dir vor, bestellt und nicht abgeholt. Von deiner Geburt bis jetzt ist so viel Negatives in deinem Leben passiert, aber Gott hat dich nicht vergessen, sondern Gott hat als Diamantenschleifer an dir so geschliffen und gefeilt und geguckt, ist das wirklich perfekt? Und er hat wirklich perfekt gemacht in deinem Leben, alles wunderbar. Gott hat dich nicht vergessen. Auch wenn die Menschen dich verschandelt haben, er hat dich lieb. Meine Bibel sagt, der Segen der Eltern baut der Kinder Häuser. Was es auch immer ist. Dein Lebensnest ist vielleicht nicht aufgebaut, vielleicht ging es dir genauso wie dem Hermann. Deine Eltern haben dich nicht gesegnet. Deine Mutter, dein Vater hat dich irgendwo unter einen Tisch geworfen, in Zeitungspapier gewickelt und friss oder krepier. Und du zerbrichst unter dieser Lebenslast. Aber mir gefällt dieser kleine Hermann. Oder hat gefallen? Der hat das Leben gemeistert. Recht und schlecht. Und ich werde nie vergessen, Gott möge ihn segnen. Er steht dann, kommt und sagt, ich möchte eine Spende machen. Und er hat gesagt, Hermann, du hast selbst kein Geld. Und doch, es waren fast, glaube ich, 10.000 D-Mark, was er gespendet hat damals für die Renovierung der Kirche. Das war der Hermann. Du suchst oft gar nicht, Ich will auch was für den lieben Gott machen und tun. Gott hat dich nicht vergessen. Weißt du, du hörst hier eine Predigt oder viele Predigten und so weiter. Und der Glaube kommt aus der Predigt. Aber Gott arbeitet an dir Stück für Stück, an diesem kleinen Hermann. Und dann sitzt er im Heim, zusammengekauert, im Rollstuhl. Verstehst, kann nichts. Aber Gott ist mit ihm gewesen. Von Anfang bis zum Schluss. Wir sollen was verstehen. Gott möge mir helfen, dass ich es erklären kann. Weißt du, du bist vielleicht vom Lebensweg abgekommen. Menschen haben dich da weggeworfen. Durch Krankheit, Leiden, Probleme und so weiter. Hängst du darum, aber durch das alles kommst du zum Herrn. Und die Liebe Gottes bringt dich in die Gegenwart Gottes. Die Liebe Gottes. Gott liebt dich. Er will dein Leben korrigieren, dir helfen, dich vielleicht in den letzten Tagen, letzten Zügen deines Lebens auf den richtigen Weg zu bringen. Vielleicht. Ich will dir hier nur etwas sagen, was mir groß geworden ist. Niemand geht über diesen Planeten Erde umsonst und vergeblich. Gott hat an jedem Einzelnen Interesse. Jesus will deine Gebrechen heilen. Du glaubst, Gott hat dich verlassen? Nein, nie und nimmer. Er sieht dich ganz genau. Vom Himmel schaut er herab. Er sieht deine Wege. Er sieht, wo du herkommst und er weiß, wo du hingehst. Von der Stunde der Empfängnis bis jetzt ist so viel passiert. Denk drüber nach. Denk drüber nach. Dass Gott in seiner Liebe hat an dir gearbeitet, geschliffen, gefeilt, geputzt, poliert. Du musst dir nur bewusst werden. Die meisten sind nicht bewusst. Der Teufel will, dass du alles unterdrückst, verdrängst und ignorierst. Ja, das ist nichts Besonderes. Das erleben alle Menschen. Und genau so ist es. Das erleben alle Menschen. Alle Menschen machen die gleichen Lebensphasen durch. Ob sie wollen oder nicht, ob sie glauben oder nicht, ob sie Christen sind oder nicht. Egal welcher Religion du angehörst. Ob du hier in Deutschland geboren bist oder im Busch, spielt keine Rolle. Jeder Mensch macht die gleichen Entwicklungen durch. Bei einem mehr, bei dem anderen weniger. Wie auch immer. Wenn bei dir vieles nicht stimmt, und es vielleicht stimmt auch vieles nicht, und du glaubst, es stimmt vieles nicht, Gott macht es stimmig. Gott stimmt die Seiten deines Lebens. Hör mir zu. Schalt nicht ab. Die Botschaft kann vielleicht dein Leben ein Stück weit verändern. Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe darüber meditiert, über diese Dinge. Was soll das alles? Was soll mein Leben? Und ich möchte ganz krass und hart sagen, Gott hat uns lieb. Gott hat dich lieb. Auch wenn du wie dieser junge Mann da bei den Schweinen gelandet bist, Gott hat dich lieb. Nicht du hast Gott lieb, er hat dich lieb. Jeden Tag guckt der Vater zum Fenster raus, kommt mein Bub oder nicht. Jeden Tag. Er erwartet ihn schon. Du wirst im Himmel erwartet. Das glaubst du nicht. Aber Gott erwartet dich in seiner Herrlichkeit, an seinem Gnadenthron. Du erwartest mich. Wir singen ja manchmal so einen Chorus. Und am Cherubim werden wir erwartet. Du wirst erwartet im Himmel. Glaub mir das. Nicht bis du dich bekehrst. Nein. Bis du dort ankommst, der Tag dieser Wiedergeburt. Du hörst von Gott manchmal nicht viel und denkst, Gott hat dich vergessen, aber der himmlische Vater schaut jeden Tag 100-mal nach dir nach. Auch im Schweinestall, er weiß, mein Junge, der wird kommen, der wird kommen, der wird kommen. Viele haben das Gottesbewusstsein verloren. Diese innere Stimme ist verstummt. Weißt du, die haben den Vater vergessen, aber der Vater hat seinen Sohn, sein Kind nicht vergessen. Man glaubt, alles, was ich tue, ist eine verschwendete Zeit. Nein, der Junge kommt nach Hause, fällt dem Vater um den Hals und sagt, Papa, ich habe gesündigt vor dir und dem Himmel. Und der Vater sagt, vergiss es. Ich bin froh, dass ich dich wieder habe. Dass du wieder da bist. Ich habe dich nicht vergessen. In diesem Leben gibt es verschiedene Lebensphasen. Jeder Lebensabschnitt ist wichtig für uns. Diese verschiedenen Lebensphasen, die wir durchlaufen. Jeder von uns hat verschiedene Aufgaben, muss bestimmte Lektionen lernen, macht bestimmte Lebenskrisen durch und in jeder Lebenskrise ist eine Botschaft drin enthalten. Im ersten Lebensjahr, da lernst du am allermeisten. Als Baby, Bambino oder Bambina. Da lernst du am allermeisten. Gott hat einen Plan, ein Programm für dein Leben, das, was du durchläufst. Und das nennen wir Lebenslauf. Lebenslauf. Es ist dieses, da rennst du durch dieses Leben. Ich weiß nicht, ob du das dran glaubst oder nicht, ob du es wahrhaben willst oder nicht, ob es dir passt oder nicht. Deine Persönlichkeit bleibt deine Persönlichkeit, was du immer gewesen bist. Das verändert sich nicht. Ja, ich bin anders. Wenn ich so meine Kinder anschaue, von der ersten, die ersten 5 Minuten ihres Lebens, als ich sie gesehen habe, sind sie bis heute so. Hat sich nicht viel verändert. Sie haben verschiedene Phasen durchlaufen. Im ersten Lebensjahr lernst du Urvertrauen oder Misstrauen. Das erlebst du im ersten Jahr. Du wirst das, was man dir gibt und was du brauchst, das wirst du bekommen. Und wenn du das nicht bekommst, dann gute Nacht. Denk an den Hermann. Aber du, im ersten Jahr suchst du die Brust der Mutter, die körperliche Nähe, Sicherheit und Geborgenheit. Wer das bekommt, der lernt Vertrauen. Meine Mutter. Deshalb sehnen sich Männer im hohen Alter oder im Sterben an der Front nach der Mutter. Und weißt du, wenn du dieses Vertrauen bekommen hast, dann weißt du, ich bin okay. Die Welt ist für mich in Ordnung. Wenn aber man dies damals in dieser Lebensphase verweigert hat und jeder durchläuft, unbewusst, unbeteiligt. Du kannst nichts dafür, dass du in dieser Familie so und so geboren worden bist. Kannst nichts dafür, aber du bist da. Und wenn man dir verweigert, diese körperliche Nähe, was auch immer ist, bist du hilflos ausgeliefert, welchen Mächten auch immer, die Umwelt beeinflusst, dann suchst du da dich festzuhalten, dann möchtest du dich da festhalten, da suchst dort Hilfe und da suchst da Hilfe. Und das Gefühl nach Nahrung oder Liebe und so weiter, das hungerst du und verlangst, so wie dieser Junge beim dem Bauern. Und dir bleibt nichts anderes übrig, als nur Angst und Schrecken. Das steckt tief in den Knochen. Und später meinen solche Menschen, ach, das ist alles leer, das, nichts bringt mehr. Dann landen sie in Einsamkeit, der Teufel erzählt ihnen, dann bekommen sie Depressionen, fühlen sich von überall bedroht, niemand mag mich, niemand liebt mich. Und dann suchen sie Befriedigung in den Reizen, ob es jetzt Drogen sind oder was auch immer es sein mag. Und dann haben sie immer den Wunsch, von irgendjemand abhängig zu werden, von jemand geliebt zu werden, von jemand verstanden zu werden. Und das alles wird, diese Weichen werden im ersten Lebensjahr gelegt. Und das, wir haben alle unser erstes Lebensjahr durchlebt. Die nächste Phase, das zweite bis dritte Lebensjahr, du hast auch noch nicht voll Bewusstsein, hast noch keinen Glauben an den lieben Gott gehabt. Weißt du, wir werden größer und wir werden immer selbstständiger. Da kommt das Trotzalter nachher, was auch immer. Und dabei, ja, wenn wir Eltern haben, Gott sei Dank, die unterstützen uns und sie lehren uns und sie sagen uns, wo die Grenzen sind, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Aber ohne Liebe und Geborgenheit, da setzen wir alles auf dem Spiel, versuchen wir uns durchzusetzen. Wir äußern unser Selbstbewusstsein und manchmal auch sogar Trotz in dieser zweiten Lebensphase. Und jeder macht diese Lebensphasen durch. Und das bist du geworden. Das ist diese Diamantenschleiferei, wo der Meister an dir arbeitet. Du bist jetzt hier auf diesem Planeten. Viele von uns werden dabei eingeschränkt, kritisiert oder erleben Liebesentzug oder versuchen ihr Kind, die Eltern klein zu halten und zu zähmen. Und daher kommen auch viele seelische Verstümmelungen, weil die Bedürfnisse dann falsch gelagert werden. Wir schämen uns an uns später und wir glauben immer wieder, ach, ich habe den Hund angezündet oder ich habe das und das eingebrockt und das angestellt und eine Leiche im Tiefkühlfach. Verstehst du? Und glauben wir, wir sind schuldig an der ganzen Sache geworden, aber diese Schuldkomplexe sind hier im zweiten, dritten Lebensjahr entstanden. Wenn du es nicht glaubst, informier dich. Wir neigen dann zu zwanghaften Eigenschaften, übertreiben alles, sind kleinlich, versuchen ordentlich, pünktlich, was weiß ich, was wir alles zu sein versuchen. Das, wo Gott an uns arbeitet, der Meister. Und dann fangen wir an, wie verrückt, die Wohnung zu putzen, Ich habe in Heilbronn jemanden gehabt, der hat 50 Mal und mehr die Hände am Tag gewaschen. Jedes Mal, wenn er Türklinke in der Hand nahm, musste er gleich Waschbecken irgendwo in der Nähe sein. Der hat, was weiß ich, extra die Tür irgendwie versucht anzurühren. Und dann starb er. Der starb an einem Hautproblem. Da wurde in Solarium reingeschoben und die haben zu hoch eingestellt und dann wurde verbrannt. Verstehst? Aber sein ganzes Leben lang versucht er, pingelig genau zu sein, aufzupassen, was auch immer gewesen ist. Viele streben dann nach Perfektion. Und dann kommt das 4. bis 6. Jahr, dann die 3. Lebensphase. Weißt du, und wir machen diese Phasen durch, ob es passt oder nicht. Du wirst nicht gefragt, möchtest du 4 bis 6 Jahre alt werden? Das bist du geworden. Kamst in den Kindergarten. Und dann dein Gefühl wird entwickelt. Und danach kann dein Gefühl verstümmeln und dein Gefühl versaut werden. Oder du kannst dein Gefühl so richtig entwickeln und entfalten. Da kommen die ganzen Triebe. Fängt an, die Zeit zu gestalten, was auch immer ist. Kindergarten. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, das war sich dahingestellt. Aber all diese Dinge passieren im Kindesalter. Du glaubst gar nicht, wie wichtig das Kindesalter ist. Ich komme nachher auf ein Thema, was mir wichtig ist. Du brauchst die Heilung deiner Kindheit unter Umständen. Und ich weiß, es ist unheimlich schwer, das loszulassen, aufzugeben. Die Heilung deiner Kindheit. Du kommst dir vielleicht minderwertig vor. Deine Leistungen, bist nicht zufrieden und dann versuchst zu jagen, zu hetzen bis zum Herzinfarkt. Vom 6. Lebensjahr bis zur Pubertät. Weißt du, hier durchläufst du auch so viele Stationen, du eiferst, du willst gefallen, den Eltern willst du gefallen, dem Lehrer willst du gefallen. Manchmal gefällst du denen, manchmal gefällst du nicht. Dann wirst du überfordert unter Umständen oder unterschätzt, alles gehört dazu. Dieser Drang, ich möchte beweisen, ich bin. Und dann versuchst du die Alten zu kopieren, ich werde nie vergessen, unser Roger, unser farbiger Bruder, er hat seinen Sohn mal dabei gehabt im Gottesdienst. Dann steht der Sohn vor dem Vater. Ich will so werden wie mein Papa. Verstehst du? Und genau so steckt in uns dieses Sehnsucht. Ich will so werden wie mein Papa. Oder wie der und der. In dieser Phase suchst du deinen Platz in der Gesellschaft. Aber wenn du nicht gefördert wirst und nicht gefordert wirst, dann, ja, das ist, wo Gott an uns arbeitet, Brüder und Schwestern. Wir denken, der liebe Gott muss also, so spricht der Herr. Vergiss es. Das ist nur ein Teil. Wenn du nachher gläubig geworden bist, dann, wo diese Wiederherstellung beginnt, wo du nach Hause kommst zum Vater Gott, finde deinen Platz. Aber der Herr sagt, hier, das alles musst du durchlaufen, ob du Christ bist, nicht Christ bist, Buddhist, Moslem oder Atheist, egal wer du bist, das durchlaufen alle Menschen. Wenn wir nicht aufpassen, und die meisten Leute passen nicht auf, dann haben sie am Schluss Minderwertigkeitskomplexe, Angst vor Versagen oder übermäßigen Leistungswillen. Ich will beweisen, ich bin wer. Aber Gott hat dich nicht vergessen. Er arbeitet an dir weiter. Auch diese Phase geht vorbei. Gelungen oder ungelungen. Du musst weitergehen durchs Leben. Und deshalb hör dich, predige denn. Weißt du, da bist du irgendwo hingestellt, wo Gott dich hingestellt hat. Und jetzt musst du lernen. Die 5. Lebensphase. Vom 12. bis zum 18. Lebensjahr. Ich weiß nicht, wo du da gewesen bist, wo du dich rumgetrieben hast. Was da gewesen ist in deinem Leben. Der Schwarmgeist. Weißt du, da bist du immer beim Schwarm sein. Da, wo die Masse ist, wo die vielen Leute sind. Wo was los ist. In der Disco. Im Rummelpalatz. Wo auch immer. Du wirst deine Identität finden oder durch Ablehnung wirst du verwirrt und verlierst erst deine ganze Identität komplett. Ich bin gar nichts, taugt zu nichts. Deshalb, so viele Jugendliche sind arbeitslos, weil sie das verlernt haben, weil man das verbockt hat in ihrem Leben. Wo warst du in deiner Kindheit, als dein Körper ausreifte? Und jetzt bist du auf der Suche nach deiner Identität vielleicht. Ich will nachher am Schluss zu dem Punkt kommen, Gott hat dich nicht vergessen. Das sind die Lektionen, die wir lernen müssen, ob es uns gefällt oder nicht. Du bist auf der Suche nach deiner Rolle. Was bin ich? Schließ die Gruppen an, orientierst dich an deiner Außenwelt, versuchst Karriere zu machen irgendwo. Hier zwischen 12. und 18. Lebensjahr, ja, da lernst du Treue, was Treue ist. Treue zu anderen, Treue zu sich selbst, Treue zu was Großem. Welche Rolle hast du damals übernommen? Denk drüber nach. Es würde gar nicht schaden, mal nachzudenken. Ist es besser, als ein Leben lang da zu leben und am Leben vorbeizutreiben? Welche Rolle übernehmen wir in dieser Zeit? Rebellisch. Ich gehe auf die Barrikaden. Ich sag's denen. Ich hau auf die Pauke. Dann protestieren gerade diese Generation von 12 bis 18, die protestiert gegen die Gesellschaft. Meine Eltern, die haben versagt, die sind mit dem Hitler mitgerast. Die haben nur dem Geld nachgejagt. So viele wachsen auf, ohne Aufsicht, verstehst du? Werden drogensüchtig, dann kommen sie als Punks oder Hippies oder Gammler, verstehst du dann? Und um die Eltern zu schockieren, ich habe meine Identität gefunden und viele landen dann bei den Nazis oder wo auch immer. In dieser Phase, wenn du nicht aufpasst, aber jetzt hast du die Zügel in der Hand. Nicht mehr der Zufall, nicht mehr die Eltern. Und jetzt entscheidet sich, wo steuere ich hin, in was für ein Extrem. Dann kommt die 6. Lebensphase von 18 bis 30 Jahre. Viele sind in dieser Phase gerade im Augenblick oder auch schon drüber hinweg. Du wirst, was du liebst, dieses frühe Erwachsenenalter, Intimität oder Isolierung, das ist diese große Frage. Beides ist möglich, beides liegt drin. Du siehst, wie dieser Diamantenschleifer an deinem Leben schleift und poliert. Wir sind das, was wir lieben. Wir wären das immer, das, was wir lieben. Wenn du Geld liebst, wirst du einen Groschen. Egal, was du liebst. Dann stellt sich die Sexualität heraus, die Liebe gewinnst du. Und die ist so wichtig, du kannst dann, und hier ist das, wo viele Leute schwul und lesbisch werden. Oder normal bleiben, was auch immer ist. Weißt du, für mich ist Homosexualität heilbar. Aber die Weichen wurden im 18. Lebensjahr da ab diesem Alter gestellt. Weißt du, mir gefallen Männer oder Frauen besser. Diese Freundschaften, weißt du, viele wollen gar keinen Sex, die wollen nur Freundschaft haben. Und in dieser Phase führt mein Ich zu einem Wir. Da gehst du in die Partei oder engagierst dich dort und dort. Gott liebt dich. Und das sind auch Zeiten, wo du sagst, ja, hätte Gott eingegriffen, hätte was getan, gesagt, wäre was passiert. Wer ankommt da, ohne sich selbst aufzugeben, der sich nur hingibt und sein Leben lebt, der flippt unter Umständen sogar aus. Du suchst Kontakte, du willst Freude, Freundschaften. Hast ein Bedürfnis nach Liebe, das unersättlich darüber. Und das Bedürfnis nach Liebe haben wir alle vom ersten Tag unserer Geburt. Mama, Mama, Mama. Und dann suchst du die Brust. Du willst in den Arm genommen werden und gedrückt werden. Du suchst diese Nähe. Oder wenn du sie verlierst, dann wirst du rebellisch, führst Krieg gegen dich selber, dann suchst du eine kalte Karriere, ein Hotelzimmer, Einsamkeit, gehst ins Kloster oder Einsiedelei. Verstehst du? Weißt, das Leben bringt mir nichts. Das sind diese Phasen, die wir durchmachen. Dann kommt die 7. Lebensphase von 30 bis 50. Und so pendeln wir immer hin und her zwischen Schaffenskraft und Stagnation, Selbstbezogenheit und wieder geben. Wir wollen was, gerade in diesem Alter, wir wollen was geben, was tun, was sein, uns verwirklichen. Merkst du, wie der Meister, dieser Schleifer an deinem Leben arbeitet? Stück für Stück. Und er versucht, das Optimale aus deinem Leben rauszuholen. Hier gründet man eine Familie. Und, ja, eigene Kinder, die ziehst du groß. Oder du versuchst Nutzen irgendwo in der Gesellschaft was beizutragen. Gelingt das, ist es okay, gelingt das nicht, naja, das Leben geht vorbei. War das wirklich alles? Die ganzen Anstrengungen? Und oft sind Menschen in diesem Alter, die stehen vor Enttäuschung, eine kaputte Ehe, ein kaputtes Leben, kaputte Gesundheit. Weißt du, du möchtest was Gutes tun, rufst in den Wald und da kommt nichts raus, kein Echo, keine Resonanz. Dann ziehst du dich auf dich selbst zurück. Ach, ich gestalte mein Leben jetzt selbst. Geh auf Wanderschaft, mal rund um die Welt. Rückzug auf deine Wünsche, auf den Genuss, auf den materiellen Besitz. Deine Zukunftsaussichten sind trübe, dunkel und finster. Dann die achte Lebensphase von 50 bis 120. Ja, du kannst sagen, ja, nein. Weißt du, unser Leben ist bis auf 120 angelegt. Die Maschine läuft so lang, egal wie schnell und wie weit du fährst. Da ist Integrität oder Verzweiflung. Der Meister arbeitet an uns. Und das ist die Zeit. Die Zeit ist dieser Meister. Wenn du Gott nennst, weißt du, Gott ist die Natur. Und ich möchte auch hier Gott als die Zeit zeigen. An deinem Leben arbeitet der Meister von deiner Stunde der Geburt bis 120 oder in Vietnam oder irgendwo in Thailand ist jetzt eine Frau gestorben, die war 127 Jahre alt. Ich bin, was ich mir angeeignet habe, entweder Aufstieg oder Abstieg, das ist mein Leben. Und weißt du, die Schwerkraft, die Erde zieht mich nach unten. Und gerade wenn du so ab 50 bist, da bröckelt da und dort das, die Musik wird leiser, die Mühle mal langsamer, die Fenster werden dunkler, die Sonne geht gar nicht auf. Lies mal, was der Prediger, was der Salomo schreibt. Du fängst an zu blühen, das Haar wird silbrig und irgendwo lauert der Tod auf uns. Irgendwo rückt er näher und irgendwo kämpfen wir gegen den Tod alle miteinander. Hast das Gefühl von Ganzheit? Ach, das war doch nicht alles. Wenn ich noch einmal leben würde, würde ich das und das und das und das und das tun. Wir können das Alter annehmen oder nicht. Von 50 bis 120. Entweder Verzweiflung, Angst und Panik oder Reue oder dass ich dann danke, Herr. Bis hierher hast du uns getragen. Bis hierher hast du uns versorgt. Bis hierher bist du mit uns gewesen. Das ist das Programm Gottes. Das ist die Lebensschule, in der wir hier unten sind. Wir können es annehmen oder können es ablehnen und sagen, nee, danke, lieber Gott, behalte es für dich. Gott schweigt nicht. Also, du hast gedacht, Gott schweigt. Nein, der ist sehr fleißig. Jeden Tag tut er was. Was ich gelernt habe bisher, das möchte ich nur ein Stückchen weitergeben, bin nicht perfekt. Schau nach vorne. Schau nach vorne in deinem Leben. Das Leben geht weiter. Jetzt kommt die nächste Phase. Der nächste Abschnitt. Verfalle nicht in die Vergangenheit, dass du zurückschaust. Wie geht's jetzt weiter? Verfalle nicht in negative Gefühle. Dein Leben geht weiter. Wie auch immer. Matthäus Kapitel 6, Vers 34. Was hat Jesus dort gesagt? Sorge nicht für den morgigen Tag. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Sorge nicht, wie geht's morgen mit mir weiter? Vielleicht bist du morgen tot. Was ist dann? Jeder Tag hat seine eigene Plage. Da schleift der Meister, da schleift der Meister. Ah, da muss noch ein bisschen was weg an dieser Kante. Sorge dich nicht für morgen. Morgen hat seine eigenen Probleme. Verstehst? Stell dir mal vor, du sorgst um die Probleme von der ersten Lebensphase oder der zweiten Lebensphase oder der dritten Lebensphase. Du bist vielleicht jetzt in der siebten Lebensphase, Bruder, Schwester. Sei nicht so kompliziert. Nimm nicht alles so tragisch, so gleich so dramatisch und katastrophal. Ach, was mir widerfährt, kein Mensch hat die Ahnung, keine Ahnung davon. Wie heißt es, wie schreibt der Judas, ein Bruder des Herrn Jesus wahrscheinlich, seid nicht erschüttert, weil etwas Besonderes widerfährt. Das widerfährt allen Menschen. Allen Menschen. Alle kriegen das mit. Alle müssen da durch. Alle, die gottselig leben wollen, noch obendrauf, durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Gott hat dich nicht vergessen. Du durchläufst sein Programm nur. Seine Schule. Bring dich bei Gott in Erinnerung. Psalm Kapitel 42 oder Psalm 43 oder Psalm 44, lies mal. Herr, warum hast du mich vergessen in der Lebensphase? Gott hat dich nicht vergessen. Weißt du, wenn Gott mit jemand was machen will, wenn Gott möchte, dass du eine Karriere machst, dann wird er dich schon vom Acker holen. Denk an David. Alle sind eingeladen worden. Prophet Samuel kommt mit seinem Horn und wird jetzt irgendjemand zum König in unserem Haus halten. Und der Vater Isai hat den Sohn nicht eingeladen. Und der Samuel sagt, es gibt's nicht. Nicht möglich. Da fliegt kein Funke rüber, kein Signal vom Himmel. Isai, sag mal doch, hast du noch einen Sohn? Ja, der Achte. Und vielleicht bist du auch der Achte. Der Nichtbeachtete. Ah, der ist draußen auf dem Feld und hütet die Schafe. Bring mal her, den Bub. Und er kommt zur Tür rein und der Heilige Geist sagt, das ist er. Schnell, Horn ausgegossen und zum König gesagt. Herr, warum hast du mich vergessen? Warum hast du mich verstoßen? Gott, warum schläfst du? Das ist in diesem Psalm, was ich gesagt, alles drin. Das macht jeder Gläubige, jeder denkende Mensch. Nur Tiere machen das nicht. Esel macht das nicht mit. Aber jeder denkende Mensch. Wie sollte der Höchste etwas merken? Psalm 73. Gottverlassenheit ist das Schlimmste, was du empfinden kannst. Aber das ist nur eine Lüge Satans. Gott hat dich nicht vergessen und verlassen. Er liebt dich. Mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen. Kapierst du? Er hat dich nicht vergessen. Lukas Kapitel 1, Vers 30 von unserer Maria. Wir kommen ja von Weihnachten noch her. Maria fand Gnade bei Gott. Nur fand Gnade bei Gott. So steht es in der Bibel. Maria fand Gnade bei Gott. Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Markus, Matthäus 8, Vers 10. Weißt, der Herr interessiert sich. Glaubst du, dass der Herr in der Situation, in der Lebensphase, in der du gerade drin steckst, dass er bei dir ist? Als Teenager? Als Mann, Frau im Mittelalter? Gott sieht dich. Er sieht, er kennt dich von Ferne. Das ist mein Sohn, meine Tochter. 1. Korinther Kapitel 13. Alles, was in unserem Leben geschieht, geschieht aus Liebe, aus der Liebe Gottes. Und findet bei Gott Beachtung. Gott gibt uns nicht auf. Halleluja. Er hat uns nicht vergessen. Gott vergisst deine Hingabe nicht. Gott vergisst nicht das, was du in diesen verschiedenen Lebensphasen getan hast. Als Junge, als Mädchen. Was du irgendwo was Gutes getan hast. In Malachi, und dann möchte ich langsam zum Schluss kommen. Malachi Kapitel 3, Vers 14. Viele sagen, es ist vergeblich, dass wir Gott die Treue halten. Es ist alles umsonst, alles für die Katz. Alles umsonst. Und dann lese ich hier weiter. Was haben wir davon? Dass wir seine Gebote befolgen und seinetwegen Abstand von der Welt halten und gottesfürchtig sind und fromm sind. Was haben wir davon? Wenn ich als junger Mann oder junge Frau, da verpasse ich so viel vom Leben, oder dann, wenn ich allein stehen bleibe oder was auch immer, verpasse ich so viel vom Leben. Was habe ich davon? Was habe ich für einen Wert? Was hat es für einen Wert in meinem Leben? Und dann heißt es hier weiter. Wir sehen ja, wie gut es den Menschen geht, die sich nicht um Gott und seinen Willen kümmern. Sie sind doch reich und glücklich, obwohl sie böse sind. Sie leben immer noch. Die haben keinen Krebs, keinen Tumor, kein Geschwulst, nicht mal ein Pickelchen. Nix. Aber jetzt schauen wir weiter. Der Herr hat aufmerksam zugehört und zugeschaut und beobachtet, als die Menschen, die ihm treu geblieben sind und waren, sich so untereinander unterhielten. Was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn ich als alter Mann, alte Frau immer noch am Stock zittern, am Rollator gehen, was weiß ich, im Krankenbett liegen, Gott vertrauen, Dank ihm jeden Morgen neu. Der Herr hat aufmerksam zugehört und zugeschaut und beobachtet. Lese ich das in der Bibel vom Herrn selber? Und er hat die Namen aller, lese ich hier, die ihn ehren, in ein Buch geschrieben und schreiben lassen, damit sie am Tage des Gerichts geschont werden. Er hat sie nicht vergessen. Das ist diese Schleiferei, Diamantenschleifer. Deshalb, ich habe lange Zeit nicht verstanden, warum die Israelis da immer so pingelig sind. Wenn du eine Gruppe leitest, du solltest auch in den Diamantenschleifer einmal reingehen. Ja, aber du lernst, wie Gott an dir arbeitet. Und dann darfst du zuschauen, wie diese feinen Mechaniker, Techniker, wie sie auch immer heißen, diese Leute daran arbeiten. Und er hat gesagt, ich lese hier weiter. Er hat gesagt, an dem Tag, an dem ich ergreife, das Gericht und so weiter, wird sich erweisen, dass sie mein persönliches Eigentum sind. Es wird zeigen, wenn du durch diese Diamantenschleifer Gottes hindurchgegangen bist, wird sich zeigen am Schluss, dass du ein persönliches Eigentum Gottes bist. Stell dir mal vor, persönliches Eigentum Gottes bist. Wie ein Vater seinen gehorsamen Sohn und so weiter annimmt und erbarmt, so ist auch der Herr. Dann wird er wieder den Unterschied, dann wirst du wieder den Unterschied sehen zwischen dem Bösen und dem Guten. Und ihr werdet es erfahren, was es ausmacht, ob einer Gott gehorcht oder nicht gehorcht in diesen Lebensphasen. Und du solltest, weißt du, bis zu deinem sechsten Lebensjahr kannst du nicht viel, bist du ja sowieso nicht mündig. Kannst sowieso nicht viel für dein Leben. Aber ab dem sechsten Lebensjahr, wo du ein bisschen denken kannst, spätestens ab dem zwölften in der Pubertät, wenn du ein bisschen mehr Grips hast, da bist du verantwortlich. Da kannst du noch die Weichen stellen und korrigieren. Aber was du jetzt auf jeden Fall kannst, du kannst deine Kindheit, dein ganzes Leben, alle diese Lebensphasen Gott bringen und sagen, hier, Herr Jesus, ich bitte um Gnade. Lass mich wie Maria Gnade vor dir finden. Und dann wird man einen Unterschied sehen zwischen dem, der Böses tut und Gutes. Und ihr werdet erleben, was es ausmacht, ob einer Gott gehorcht oder nicht. Weißt du, für Gottes Knecht ist es wichtig, dass sie einfach Gott weiter dienen. Ob der Herr zu ihnen redet, der Herr sagt, geh auf den Acker und bring die Heuernte ein. Dann erzählt er nicht, wie du das machen musst, wie du die Gabel in den Heuhaufen stechen musst oder wie du mit der Sense umgehen sollst oder wie auch immer. Geh hin an den Platz und dann wirst du weiter deine Ideen entwickeln, dann wirst du kreativ sein. In Offenbarung Kapitel 7, Vers 3. Und da ist ein Unterschied. Und Gott macht einen Unterschied zwischen seinen Knechten und Mägden, die ihm dienen und die ihm nicht dienen. Verwüstet weder das Land noch das Meer nach dieser großen Stille. Noch die Bäume. Und erst müssen wir die Diener unseres Gottes mit dem Siegel an ihrer Stirn versiegeln. Stell mal vor, für die Gläubigen sogar ein Siegel extra. Du kriegst einen Stempel. Ja. Du wirst versiegelt. Die Knechte, meine Knechte und Mägde müssen versiegelt werden. Und Gott kennt die Seinen. Weißt du, der führt über alles Buch. Oh, der schreibt alles genau auf. Gott hat dich nicht vergessen, deine Taten nicht vergessen. Was ihr den geringsten einem getan habt, meiner Brüder, Schwestern, das habt ihr mir getan. Meine Knechte müssen zuerst versiegelt werden. Die Endzeit kann nicht kommen, solange die Knechte und Mägde Gottes nicht versiegelt worden sind. Das Gericht können nicht passieren. Erweckung kann nicht kommen, solange sie nicht versiegelt sind. Und da hängt so viel ab. Wer euch aufnimmt, sagt der Herr, der nimmt mich auf. Und das, was ihr einem der Geringsten getan habt, hat er mir getan. Wer über Bruder, Schwester negativ redet, der beleidigt Gott. Das, die Knechte Gottes, die Gott dienen, die treu dem Herrn sind, Gott zählt die Arbeit. Die Mühe, die Plage, den Stress, das Opfer, das du tust und aufbringst. Gott sieht alles. Gott hat dich nicht vergessen. Keine Tat ist vergessen. Wenn du in der Ewigkeit eines Tages stehst und sagst, ja, was habe ich Großes geleistet? Tolso erzählt eine kleine Geschichte, damit schließe ich. Da steht doch einer am Tor des Himmels, der hat als Gottloser gelebt und der Petrus fragt ihn, ja, was kannst du vorweisen, dass du in den Himmel kannst? Im Himmel kommen nur gute Leute. Nur brave Menschen, die was Gutes getan haben. Ich habe nichts Gutes getan. Ich habe nur für mich gelebt, nur an mich gedacht. Hast du wirklich nichts Gutes getan? Überhaupt nicht. Denk doch mal über dein Leben nach. Hast du wirklich nichts Gutes getan? Puh, mir fällt nichts ein. Ist das Einzige, was mir noch einfällt, ist, da war eine alte Frau, die war so arm, so schlecht dran. Und die hat gefragt, kannst du mir eine Zwiebel geben? Und ich habe der Frau gegeben, mehr hatte ich auch nicht. Ich habe der Frau eine Zwiebel gegeben. Aha, sagt der Petrus, wegen dieser Zwiebel darfst du in den Himmel. Lieb, verstehst du? Wegen einer Lappalie, einer Kleinigkeit. Für dich war das eine Kleinigkeit. Hast du auch eine Zwiebel irgendwo? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du unser Leben so gut gestaltet hast, dass du an unserem Leben so geschliffen hast, dass du unser Leben so bearbeitet hast. Herr, wir haben vieles getan. Wo haben wir dich hungrig gesehen? Wo haben wir dich durstig gesehen? Wo haben wir dich nackt gesehen? Wo haben wir dich gefangen gesehen? Und dann sagst du, was ich den Geringsten einem getan habe, das habt ihr mir getan. Herr Jesus, ich danke dir, dass du an unserem Leben weiterwirkst und jeden Tag Gnade schenkst und hilfst uns, dass wir uns nicht aufgeben, dass wir nicht verzweifeln, dass wir nicht mutlos werden und dass wir dem Teufel seinen Lügen nicht glauben. Du hättest uns aufgegeben, uns vergessen. Unser Leben hätte bei dir keinen Wert. Unser Leben ist wertvoll in deinen Augen. Danke, Herr Jesus, dass ich diese Botschaft weitergeben darf in der Gnade und der Liebe Gottes. Amen. Amen.